Einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer unserer Trilogie und heute beim letzten Vortrag zu dem Generalthema, was wir uns dieser Trilogie überschrieben haben, nämlich starke Männer in stürmischer Zeit. Liebe Teilnehmer an dieser Videokonferenz, ich begrüße Sie hier in meiner Männerwerkstatt oder in meinem Büro. Sie sehen hinter mir, sehen Sie ein paar Bücher, das gehört natürlich dazu. Das muss man als Theologe haben. Ich habe auch noch mehr Bücher. Das sieht so ein bisschen nach gebildet aus. Ja, und dann sehen Sie hinter mir auf der linken Seite, ich glaube rechts bei Ihnen, je nachdem, sehen Sie zwei Bilder. Das eine Bild, also sind zwei Bilder, die eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Zeigen. Das war 1988. Dort sind wir vom Priesterseminar aus nach Rom gefahren und haben dort ein paar Tage verbracht und sind natürlich auch mit unserem Heiligen Vater, Papst Johannes Paul II., zusammengetroffen. Und das wurde dann aufgezeichnet und aufgenommen in diesen Bildern. Und es hat mich damals sehr, sehr tief beeindruckt, diesen Heiligen Vater, Papst Johannes Paul II., mal persönlich zu sehen, auch wenn es nur ganz kurze Momente waren. Aber es hat mich doch tief im Innersten bewegt, einem solchen Gott gesandten Menschen zu begegnen, ihm die Hand zu schütteln und so auch bei der Heiligen Messe mit dabei zu sein. Ja, und dann sehen Sie da drunter, sehen Sie unser Heiligtum, den Werkraum der lieben Gottesmutter Maria, in der sie wirkt, arbeitet und uns immer wieder einlädt, zu ihr zu kommen, um uns gestalten zu lassen nach dem neuen Menschen, nach dem Christusbild, das in ihr in menschlicher Weise, in Naturweise, in höchster Vollkommenheit da ist. Das so ein paar Auf- oder Anmerkungen zu diesem heutigen Abend. Ja, es hat ja schon jemand gesagt, ein Monat ist wieder vergangen. Und wenn man nach draußen schaut, vor einem Monat, da war es um 8:30 noch relativ hell. Das war noch fast Tageslicht. Und jetzt merkt man so, wir kommen so langsam in die Zeit des Herbstes. Es verändert sich was. Es sind Veränderungen, die ganz normal im Jahresablauf, im Jahreszyklus stattfinden. Veränderungen. Als wir vor einem Monat zusammengekommen waren, da war das Ferienzeit und da gab es ja dann auch so diese Hoffnung, ja, also Corona, das ist natürlich schlimm und überhaupt, aber es wird ja wieder besser sein. Nach den Ferien wird alles wieder in normalen Bahnen laufen. So hat man sich das vorgestellt. So ähnlich wie das früher mal war, wenn ich krank gewesen war und dann bin ich zu Bett gegangen und dann hat meine Großmutter gesagt, also dann schlaf mal richtig und morgen ist alles wieder besser. Da scheint die Sonne, da geht es dir wieder gut. Naja, das war so ein Hoffnungszeichen. Und ja, dann bin ich eingeschlafen. Ja, tatsächlich, manchmal war es tatsächlich am nächsten Morgen ganz anders und manchmal auch nicht. Und deshalb einfach mal an Sie eine Frage. Wie geht es Ihnen? Wie ist Ihre momentane Befindlichkeit, wenn wir dieses Thema Corona hören, wenn Sie es hören? Was sind so Veränderungen, die Sie an sich selbst wahrgenommen haben? Mundschutz. Überall trägt man ihn. Er gehört inzwischen fast dazu. In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ja sogar verpflichtet. Dann hatte man gehofft, naja, wenn dann die Schulen wieder geöffnet, soll das alles wieder normal vorgehen. Ja. Wie fühlen Sie sich? Was sind Ihre Wünsche, die Sie damals hatten? Und hat sich das erfüllt? Überlegen Sie einfach mal, wo stehen Sie heute? Wo stehen Sie heute an diesem 5., an diesem 6. September 2020. Ist das immer noch lästig, das mit der Corona? Haben Sie sich vielleicht vorgestellt, es doch wieder zu in alten Phasen, in alten Schienen weiterlaufen zu lassen? Ich glaube, der Mensch ist darauf angelegt, irgendwie eine Normalität zu haben, um dann auch weiterzugehen. Und alles, was da nicht reinpasst, ob das Krankheit ist, ob das ein plötzlicher Berufswechsel ist, ob das andere Faktoren sind, das mögen wir nicht. Wir Menschen möchten gerne, dass es so weitergeht, wie es bisher weitergegangen ist. Und was da nicht so richtig läuft, das finden wir einfach schlecht. Das stört unseren Alltag. Das stört unsere Befindlichkeit. Das stört uns. Und Störungen wollen wir eigentlich gar nicht haben. So ist es jedenfalls mein Eindruck. Und mir geht es ja auch so. Ich möchte auch, dass es endlich wieder normal wird. Dass wir wieder zusammenkommen. Dass wir nicht nur über Videokonferenz miteinander kommunizieren, sondern von Angesicht zu Angesicht. Dass wir uns die Hände schütteln, mal umarmen können. Und sagen, es ist toll, dass du da bist und so. Also Videokonferenz hin, Videokonferenz her. Aber so richtig das wahre Leben, das echte Leben ist doch ein anderes. Denn bei der Videokonferenz drücke ich irgendwo ein Knöpfchen und dann ist das Thema vorbei. Mit der konkreten Beziehung. Natürlich sind dann Gedanken bei dem anderen. Aber bei einer menschlichen Beziehung ist das viel schwieriger. Da kann man nicht einfach aufs Knöpfchen drücken und sagen, so Ausschluss. Sondern da ist dieser Mensch, dieser ganz konkrete Mensch neben mir. Er ist in meinen Gedanken, er ist in meinen Bildern. Ob es mir Freude gemacht hat oder nicht Freude gemacht hat. Freude, dass ich ihn wiedersehen darf. Dass wir uns austauschen können. Dass wir ein Stück weit auch Herzensgemeinschaft haben. Und das kommt halt über viele verschiedene Äußerlichkeiten kommt das zusammen. Unsere, ja, das kann man jetzt am Video ja auch sehen, irgendwo unsere Gesichter. Damit ist ja schon mal vieles gegeben. Aber es ist trotzdem nochmal etwas ganz anderes. Und das belegen auch wissenschaftliche Untersuchungen, die man jetzt im Rahmen dieser Zeit der letzten des fast dreiviertel Jahres festgestellt hat. Ja, wie stehen wir heute im September 2020 da? Was sind unsere Wünsche, unsere Hoffnungen? Was ist nicht eingetroffen? Nehmen Sie es einfach mal mit. Ich möchte mit einem Gebet aus dem Himmelwärts starten. Dieses Himmelwärts ist ja ein Buch, was Pater Kentenich in der Zeit seiner Dachau-Zeit geschrieben hat. Dachau, das war ein Konzentrationslager, wo knapp 5.500 Priester unter anderem in dieser Zeit von 1939 bis 1945 inkarniert waren, also festgelegt waren. Das war also nicht unbedingt eine Zeit, die normal war. Da hat man sich auch immer wieder gewünscht, dass es normale Zeiten gibt. Es war vieles eingeschränkt und es war vor allem darauf ausgerichtet, diese Persönlichkeit zu zerstören, nur noch zur Nummer zu werden, keine eigenen Gedanken mehr zu haben, sich auf das Materielle zurückzuziehen. Wenn da jemand ein Stück Brot hatte, dann war das fast lebensgefährlich, wenn der das allein gegessen hat oder wenn andere gesehen hat, der hat ein Stück Brot, da wurde drum gestritten, da wurde jemand auch fertig gemacht. Also alles andere als eine Zeit, in der man sagen könnte, da ist der liebe Gott mit im Spiel. Jedenfalls so, wie man das sich gerne wünscht. Der liebe Gott ist dann da, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ist dann der liebe Gott wirklich für uns existenziell von Bedeutung? Spielt er nicht dann eher so eine Nebenrolle? Naja, gehört halt dazu. Jedenfalls für einen gewissen Teil, für viele ist der liebe Gott eigentlich nur noch ein Begriff, ohne dass er mit Inhalt, ohne dass er mit Person, ohne dass er mit Bindung, ohne dass er mit Konkretem meines Alltags zu tun hat. Man spricht auch unter anderem von einer sogenannten säkularen Blase, in der viele Menschen sind. Da fehlt dieser Bezug zur Transzendenz. Gott, naja, ist eine alte Geschichte. Das haben sich früher mal Leute eingeredet, weil sie viele Dinge in dieser Welt nicht mehr erklären konnten. Inzwischen sind wir ja sehr weit. Wir können ja fast alles erklären. Und das macht diese Krise für uns so existenziell, so unmenschlich. Denn plötzlich kommt so ein kleiner Virus daher und der legt einfach alles, was wir bisher so schön konnten, still. Die Virologen waren darauf nicht eingerichtet, die Wirtschaft war darauf nicht eingerichtet und vieles andere war auch nicht eingerichtet. Und plötzlich ist alles zum Stillstand gekommen. Und das nicht nur bei uns, sondern das weltweit. Das hat fast einen Eindruck, wenn man das mal sagt, fast wie ein Krieg, ein Weltkrieg. Aber ohne Bomben, ohne Granaten, ohne Militärflugzeuge oder sonst was. Und trotzdem doch sehr einschneidend, aber irgendwie nicht sichtbar. Und das andere eben, das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen keine Krise. Krise ist unangenehm, Krise macht Probleme, lässt unseren Alltag ja schwinden. Und es macht deutlich, gerade in dieser Situation, dass dieses Prinzip, der Mensch macht sich so seine eigene Welt, der Mensch lebt in einer Welt, in der der materielle Fortschritt, der technische Fortschritt das Ein und Alles ist, der Mensch beherrscht alles, er ist der Herr, der Macher dieser Welt. Und zweites ist dazu gekommen, was uns auch ja zum Nachdenken anregt, jedenfalls mich regt es zum Nachdenken an. Seit Jahren wurde eigentlich immer versprochen, wenn es uns wirtschaftlich gut geht, wenn die Zahlen, die Börsenzahlen hochgehen, wenn der Warenaustausch funktioniert, wenn unsere Bedürfnisse befriedigt werden und eine Bedürfnisübererfüllung, dann geht es uns gut, dann haben wir keine Sorgen. Und plötzlich geht das auch nicht mehr. Wir haben plötzlich angefangen, Toilettenpapier zu horten. Vielleicht wissen Sie das noch. Ich habe sie erstmal als Witz gedacht, aber dann waren tatsächlich die Regale leer. Zum Glück haben wir das ja alles nicht mehr. Wir brauchen auch keine Dosen mehr horten. Es gibt wieder alles. Die Lastwagen fahren, die Autobahnen sind voll, die Staus sind voll. So, als wenn gar nichts wäre. Und trotzdem, es ist nicht, da ist noch irgendwas drin. Da ist irgendwas, was im Magen brodelt. Wie wird das weitergehen? Ja. Also ich war beim Himmelwärts angefangen und ich möchte mit einem Gebet aus dem Himmelwärts, aus der Hore, aus der Vesper beginnen. Die Sonne rüstet sich zum Schlafengehen, sie lädt uns ins Cynaculum zu sehen. Gott, hast der Kirche du den Geist erbeten, der sie befreite von der Halbheitnöten, der sie in Christi Lehre eingeführt, Apostel, Martergeist in ihr geschürt. So willst in unserem Heiligtum du werken, das Glaubensauge in uns Schwachen stärken, dass wir das Leben sehen in Gottes Sicht und wandeln alle Zeit im Himmelslicht. Lass mich in diesem Lichte gläubig sehen, wie Vaters lieb zur Seit mir heut wollt gehen, für Gaben, die sie schenkte, ohne Maß sei sendungstreu des Deo Gratias. Die Ehre sei dem Vater froh erwiesen, durch Christus mit Maria hochgepriesen, im Heiligen Geiste voller Herrlichkeit vom Weltall, jetzt und alle Ewigkeit. Das Glaubensauge in uns stärken. Hinter allen Dingen des Alltags, dieses Sonntags, des Werktages, den lieben Gott zu erkennen. Ja, Pater Kentenich geht ja noch viel weiter. Der geht davon aus, dass unsere Welt und die Weltgeschichte zu einem Guten führt. Zu einem Guten führt. Dass er der Herr der Geschichte ist und dass er eben auch Krisen, Kriegssituationen, Spannungssituationen, dass er darin auch zu finden ist. Nicht um die Menschen zu bestrafen, wie man das ja manchmal meint. Und warum man sich so schwer tut, auch von kirchlicher Seite zu diesem ganzen Thema irgendwas zu sagen. Das ist doch nicht Strafe. Aber was sagt man denn da? Das Glaubensauge in uns stärken. Alles aus dieser Perspektive mal sehen. Die Krise als Chance zu begreifen. Auch als eine Chance, wo der liebe Gott auch sagt, hier, macht mal Halt. Versucht mal neu zu denken. Versucht auf eurer Blase, aus eurer materiellen Blase, in der ihr euch hineinbegeben habt, mal das Größere zu sehen. Nicht das Wirtschaftliche, das ist auch wichtig. Natürlich ist das wichtig. Aber schaut doch mal, da gibt es viel mehr. Und der Mensch ist ja letzten Endes nicht zufriedenzustellen, wenn er seine materiellen Bedürfnisse wirklich befriedigt sieht. Wenn er genügend zu essen hat. Wenn er genügend zu trinken hat, wenn er ein Haus und ein Dach über dem Haus hat. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach immer mehr. Wir sind irgendwie nie zufriedenzustellen mit unserem Materiell. Der Mensch hat immer ist auf Zukunft ausgerichtet. Es soll besser werden. Besser gesagt oder anders gesagt, der Mensch ist auf das Paradies ausgerichtet, auf Ewiges. Auf etwas, das ihn im Innersten ganz erfüllt, wo er ganz sein, wo das in einer Einheit ist, wo es diese Differenz von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eigentlich nicht gibt, sondern wo es ein helles Licht, eine helle Klarheit, ein Angenommensein in Liebe gibt. Das ist, glaube ich, dieser Punkt, also dieses, wir merken da ist etwas mehr. Wir sind materiell, biologisch verfasst, aber da ist ein Geist. Und dieser Geist, der verlangt nach einer Erfüllung, die über das hinausgeht, was der Mensch von sich aus allein nicht machen kann. Damit wären wir bei einem ganz wichtigen, glaube ich, Punkt. Also einmal die Aussage, Gott ist es. Und es ist ein liebender Gott, ein guter Gott, der in seinen Händen die ganze Weltgeschichte hat. Und darüber hinaus jeden Einzelnen als Lieblingsbeschäftigung ansieht. Ja, wie kann er denn bei 6 Milliarden Menschen jeden Einzelnen und so weiter? Das ist doch alles Utopie, das sagt mir immer eine gute Freundin von mir. Sagt, hör doch auf mit dem ganzen Krempel. Doch, der liebe Gott sieht mich als seine Lieblingsbeschäftigung. Und er möchte alles tun und er tut auch alles, dass wir ihn erkennen. Dass wir ihn oder dass wir uns als liebenswürdig, liebenswert sehen. Ich bin liebenswert. Nicht, weil ich etwas zu leisten habe. Das ist ja so das, in dem wir so drinstecken. Wir sind erst liebenswert, wenn wir etwas leisten. Die Leistung bestimmt unseren Wert, scheint auch unsere Würde zu bestimmen. Die Leistung, das Materielle, ja, ist wie ein Götze, dem wir hinterherlaufen, dem wir dienen, statt dass es eine Funktion ist, das Materielle, das uns ermöglicht, auch anderen von dem zu geben, zu teilen und auch in dem Bewusstsein natürlich zu stecken, das ist eben nur ein Teil des Ganzen. Geist und Leib, eine Einheit, Körper und Seele, eine Einheit. Diese Seele, der Personenkern, wie es die Theologie gerne sagt, darauf kommt es letzten Endes an. Also, die Krise, ein wichtiger Fingerzeig Gottes, nicht als Strafmaßnahme, sondern als eine Zeit der Vergewisserung, der Vertiefung, des sich Fragens, wo will ich eigentlich hin? Was ist meins? Vielleicht muss ich Abschied nehmen von liebgewonnenen Möglichkeiten. Aber trotzdem dann zu schauen, wo gibt es andere Möglichkeiten, um meinem Inneren, meiner Identität immer mehr Raum zu geben, authentisch zu sein. Nicht der Vater quasi in der Familie, die liebe Familie am Wochenende und dann der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer am Arbeitstisch, im Büro, an der Werkbank, da wieder den harten Mann durchzuziehen, weil die gesteckten Ziele zu erreichen sind. Und das kann man halt nur mit Druck machen. Aber da ist ja unsere Persönlichkeit gespalten. Gespalten, differenziert, zerfasert, keine Einheit und damit auch manipulierbar. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Ja, und dazu soll ich Stellung nehmen. Wo stehe ich? Das kann eigentlich nur jemand, der eine innere Stabilität hat, einen inneren festen Halt hat, eine Zuversicht, von der heraus erlebt. Und zu dieser Zuversicht gehört eben auch die Anerkenntnis der menschlichen Begrenztheit, meiner menschlichen Begrenztheit, meiner biologischen Begrenztheit, meiner Endlichkeit, meiner Sterblichkeit, meines zum Tode in dieser Welt ausgerichtet sein. Der Tod, den wir so gerne verdrängen, den wir nicht wahrhaben wollen. Plötzlich sind da Bilder von Krankenhäusern, überfüllten Intensivstationen. Plötzlich ist der Tod uns auf die Pelle gerückt. Der Tod ist uns auf die Pelle gerückt. Es macht uns deutlich unsere Endlichkeit, die ja wenn man es nüchtern sieht, ja ständig da ist. Denn es gibt ja diesen schönen Spruch, wissen wir denn, wenn wir morgens früh aufstehen, aus unserem Bett rauskommen, wenn der Wecker um 5 Uhr klingelt, ob wir am Abend in dasselbe Bett wieder zurückkehren oder ob wir auf der Intensivstation sind oder ob wir beim Leichenbestatter sind. Wissen wir das? Haben wir das in der Hand? Das hatten wir vorher, vor Corona, nicht in der Hand. Das haben wir jetzt auch nicht in der Hand. Aber jetzt ist da ein Knick, ein Misstrauen entstanden. Der Mensch kann es nicht alleine. Also, Lieblingsbeschäftigung Gottes den ganzen Tag über und deshalb diese Bitte, dass wir unsere Situation im Lichte Gottes sehen. Von ihm her unseren Alltag, unsere jetzige Situation, unser Alter, unsere Familie, unsere Frau, unsere Kinder, unsere Beziehungen zu sehen. Das Zweite Vatikanische Konzil, ich hatte das schon beim letzten Online-Vortrag mal gesagt, das hat eine wunderschöne Definition. Also, alles kommt von Gott und alles mündet auf Gott hin. Er ist der Herr der Zeit. Dazu gebe ich nochmal dieses Wort, das ist vom Zweiten Vatikanischen Konzils. Es ist in Lumen Gentium, können wir das lesen, im 7. Kapitel Nummer 48. Gottes Wort, durch das alles geschaffen ist, ist selbst Fleisch geworden, um in vollkommenen Menschsein alle zu retten und das All zusammenzufassen. Der Herr ist das Ziel der menschlichen Geschichte, der Punkt, auf den hin alle Bestrebungen der Geschichte und der Kultur konvergieren. Der Mittelpunkt der Menschheit, die Freude aller Herzen und die Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Von seinem Geist belebt und geeint, schreiten wir der Vollendung der menschlichen Geschichte entgegen, die mit dem Plan seiner Liebe zusammenfällt, alles in Christus, dem Haupt, zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist. Also eine wunderbare Option, eine Zukunftsverheißung, die uns da dieser Text des Zweiten Vatikanischen Konzils auch heute zusagt. Oder Lieblingsbeschäftigung des lieben Gottes. Damit kommen wir auch zu einer Interpretation von Geschichte, von Zeit. Wenn wir in die menschliche Geschichte hineinschauen, dann lösen sich immer wieder Zeitepochen ab. Es gibt den Menschen, den Sammler und Jäger. Dann gibt es den Sesshaften. Dann gibt es denjenigen, der Kulturleistung erbringt, der sich seine eigene neue Kultur schafft, der Fähigkeiten entwickelt, indem er genau schaut, was sind denn da für Gesetze in der Natur. Und diesen Gesetzen entsprechend, ja, sie entschlüsselt, sie in mathematische Formeln bringt, da die ja zu fähig sind, ja, nicht nur ein einfaches Zelt zu bauen, sondern eine Stadt zu bauen, Brücken zu bauen, technische Entwicklung zu ermöglichen, die dazu führen, dass der Mensch nicht mehr diesen äußeren Naturgesetzen ausgeliefert ist. Den Stürmen, den Böen, diesen Naturgewalten, die alles von einem zum nächsten Moment kaputt machen. Der Mensch sucht Schutz. Der Mensch sucht Sicherheiten, die ihn davor bewahren. Der Mensch hat dieses Streben, darüber hinaus die Natur zu beherrschen und nicht zum Opfer der Natur zu werden. Also gibt es in der menschlichen Dynamik des Menschseins eine solche Entwicklung zum Besseren. Oder, wenn man es theologisch sagt, der Mensch ist aus dem Paradies rausgeflogen, da hatte er ja alles. Ja, und dann stand der Mensch in der Entscheidung, das selbst zu machen. Und der Mensch hat sich auf den Weg gemacht, sein eigenes Paradies zu bauen. Gut und Böse selbst zu definieren und nicht mal an der göttlichen Ordnung, an demjenigen, der das Ganze, dieses feingliedrige, diesen Kosmos zusammenhält. Anders gesagt, der liebe Gott möchte, dass es auch eine Mücke gibt. Oder der liebe Gott möchte, dass es die Corona gibt. Ja, wofür denn? Das stört mich doch. Die Mücke piekst, ich habe einen dicken Pickel, der juckt, dann jucke ich dran und dann blutet es. Brauche ich doch alles nicht. Ja, der Mensch hat, indem er seine eigene Ordnung schafft, eine Ordnung, die ihm Paradieseszustände verheißt, wie der Teufel ihm das ja so einredet, mach das doch selbst, sei dein Mann, sei deine Frau, entwickle deine Fähigkeiten nach den Möglichkeiten, die du hast. Leistung zählt. Wer leistet, der ist etwas. Der kann sich das erlauben. Der kann regieren, der hat Macht über andere auch. Aber dann kommt es zum Konkurrenzkampf. Dann kommt es zu Auseinandersetzen. Jeder will der Erste sein. Und übersieht eigentlich, dass er nur im Miteinander, im Füreinander und letzten Endes im eigenen sich zurücknehmen mit seinen Ansprüchen das größere Ganze erreicht. Wenn jeder auf seine Vorfahrt, wenn jeder seine Vorfahrt haben will, seine eigenen Vorfahrtsregeln, heißt das ja, nach dem Motto, ich mache meine Straßenordnung mir selbst, ich habe, wenn ich komme, habe ich immer Vorfahrt. Und die anderen sollen bitte halten. Ich habe ja das größere Auto, ich habe die größere wirtschaftliche Macht, die nutze ich aus. Ich domestiziere, ich kolonialisiere diejenigen, die das halt noch nicht können. Ich glaube, wir sind da ganz schön egoistisch, gerade auch in unserer so reichen westlichen Gesellschaft. Wir merken gar nicht mehr, wie abhängig wir geworden sind, weil wir sind ja die Herren, die diktieren und die Zahlen, die Gelder, die Geldströme, die Werte definieren. Ein Sack Mehl, für uns nichts wert. Aber wenn wir ihn an Menschen verkaufen können, die hungern, weil sich dort Dürren entwickelt haben, ist das viel mehr wert. Ja, der Mensch und sein eigenes Paradies, aus dem er rausgeflogen ist. Und jetzt gilt es neu zu justieren. Was ist mir wichtig? Wo stehe ich? Wohin will ich? Soll es wirklich so weitergehen wie bisher? Eine Frage, der wir uns wirklich in dieser Corona-Situation stellen müssen. Denn, und das, da sind wir auch schon wieder drin, wir versuchen ja aus dieser Krise herauszukommen. Wir wollen das nicht haben. Also es gibt ja Impfstoffe. Der Mensch ist ja klug, der Mensch ist vom Heiligen Geist auch in der Lage, sich aus solchen schwierigen Situationen herauszumanövrieren. Dass dann der Heilige Geist ist, der diese Erkenntnisse schafft, der dem Menschen hilft, weiterzukommen, das wird dann wieder übersehen. Das machen wir ja selbst. Und dann, wenn wir dann den Impfstoff haben, wenn wir dann alle impfen, dann geht es gerade mal so weiter wie bisher. Dann haben wir die Klimadiskussion, dann haben wir anderes. Es kommt wieder. Der liebe Gott möchte, dass wir uns nicht in den Abgrund manövrieren. Mit unserem eigenen System, mit unserem Ich, das sich so breit macht und dabei alles verliert, den Mitmenschen verliert und nicht mehr in der Lage ist, den anderen sein zu lassen, in seiner Größe zu sehen, als liebenswert zu achten, nicht weil er etwas geleistet hat, weil er ein entsprechendes Zertifikat hat, ein Diplom hat oder weil er einen dicken Wagen fährt, ein großes Auto fährt oder dreimal im Jahr sich eine Kreuzfahrt leistet, sondern weil er genauso ist als Lieblingsbeschäftigung des lieben Gottes. Darum geht es doch, diese neue Perspektive auf unser Leben zu richten, göttliche Perspektive. Der sagt jetzt, ich habe dir vieles zur Verfügung gestellt, aber versuch es für das Ganze, für das größere Ganze, in dem du ja eingewoben bist, zu sehen. Du Du hast dein Leben nicht autonom irgendwie selbst hergestellt. Du bist Teil eines größeren Ganzen. Du bist verdankt der Liebe, der Zuwendung deiner Eltern, die dann im geschlechtlichen Akt sich vereinen und, wenn Gott es will, dass daraus neues Leben wird. Verdankt und damit auch schuldig zu sein. Das ist ja auch etwas, wir wollen einem nicht schuldig sein und nicht schuldig bleiben. Wir wollen das wieder ausmerzen. Aber wir sind letzten Endes immer verdankte und gleichzeitig geschuldete Existenz. Ohne die Zeit, die sich die Eltern für uns gegeben haben, die Nächte durchgemacht haben, die alle Zeit investiert haben, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann man ihm helfen, wie kann man dem kleinen Würmlein wieder Mut machen, wie kann man diesem Menschen die Kraft geben, dass er in dieser Welt besteht mit all den negativen Dingen. Diese Zuwendung, die dann Liebe heißt. Es ist gut, dass du bist, Kind. Es ist gut, dass es dich gibt. Wir freuen uns. Es ist eine Freude, dich zu sehen. Ob du nun große Ohren hast, ob du eine lange Nase hast, ob du nun Deutscher bist, Franzose bist, ob du in Äthiopien geboren bist, in Afghanistan oder in Grönland oder in Lateinamerika oder auf Madagaskar. Es ist schön, dass es dich gibt. Und das Gegenteil, es ist nicht gut, dass du bist. Denn damit würdest du ja sagen, da ist ein anderer, der das Leben tatsächlich in seinen Händen hält. Der will, dass Leben möglichst vielen zuteil wird. Verdankte und geschuldete Existenz. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Aspekt, um diese Justierung, diese innere Neuorientierung für uns selbst anzunehmen und wahrzunehmen. Krisenzeiten. Definition, was ist eine Krise? Der Pater kennt mich, der hat das im Gespür gehabt, dass wir in einer Zeitenwende, in einer epochalen Wende leben. Einer epochalen Wende, die entstanden ist über mehrere, ja, eine Zeitenepoche, wo das Menschsein neu befragt, hinterfragt wird. Und dass es dann auch wichtig ist, dass wir von unserem christlichen Glauben, von Jesus Christus her, der die Liebe Gottes in Person ist, wieder uns neu zu definieren wagen, der eben uns nicht nach den wirtschaftlichen Faktoren rechnet, sondern weil ich Abbild, Gleichnis seiner selbst bin. Und weil dieser ewige Gott der Liebe mich in seinem Herzen, mich in seinem Sohn sieht, der die höchste Form des Menschseins verkörpert. Pater Kentnich sagt, dass es jede Zeit, in jeder Zeit, jede Zeitepoche, die wie gesagt durch wirtschaftliche Entwicklung, durch Entdeckungen einen neuen Impuls des Menschseins und der menschlichen Möglichkeiten ergibt, dass es immer wieder das Urbild, auf das jede dieser Zeitepochen ausgerichtet ist, ist dieses Ideal, das in Jesus Christus die Höchstform des Menschseins erreicht hat. Ob das der mittelalterliche Mensch ist, der ganz und gar noch in diesem Bewusstsein seiner geschöpflichen Wirklichkeit verwurzelt ist, der noch weiß, wie schwach dieses irdische Leben ist, wie sehr es abhängig ist von den äußeren Bedingungen und der ein viel tieferes und feinfühligeres Gespür dafür entwickelt hatte, dass er verdankte Existenz ist. Und dieser mittelalterlicher, dieser theozentrisch orientierte Gott, also auf Gott hin ausgerichtete Mensch, der in Gott wirklich wusste, Gott ist eine starke Burg, Gott ist derjenige, der mich hält, wechselt es durch auch technische Entwicklungen zu dem Renaissance-Menschen, der sich immer mehr von diesem Bild des Menschen, der von äußeren Mächten beeinflusst ist, abwendet. Er kann plötzlich Technik, die Naturgesetze, setzt er in Formeln um. Er macht sich unabhängig von den Naturmächten. Er braucht nicht mehr das Segel, um über die Weltmeere zu schiffern. Er entwickelt eine Maschine, die ihn unabhängig macht von den Winden, die ihn umgreifen. Er baut Schiffe aus Stahl, die so stark sind, dass sie aus den stärksten Stürmen standhalten. Er hat Navigationssysteme entwickelt, wo er über Satelliten und sonst was nicht mehr an Sternen sich orientieren muss, um seinen Kurs festzulegen und dann neue Ausrichtungen zu machen. Immer mehr wird der Mensch sich von diesen Naturkräften entfernt er sich. Es ist dieser neue Mensch, dieser sogenannte Renaissance-Mensch. Aber wenn er noch dieses Gespür hat, dass es er verdammte Existenz ist, umso mehr ist eben auch das ein Ausdruck, dass der liebe Gott einem dies ja schenkt, diese Möglichkeiten, Natur zu entdecken, aber darin nicht überheblich zu werden und zu meinen, das sei alles. Und so stehen wir in einer neuen Phase, die Geschichtsforscher sagen, mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs seine, ja, sag ich mal so, wie so ein Wall oder wie eine Masse, also wie ein Dammbruch gewirkt hat. Denn mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat sich alles Mögliche verändert. Eine bestehende Gesellschaftsordnung, ich sag's mal jetzt, ohne das historisch jetzt genau nachzuführen oder nachzuweisen, eine Gesellschaftsordnung, die über 1000 Jahre Stand hat, wo man wusste, dass der Kaiser, dass der König, da gibt es die Ersten und die Zweiten und dann gibt es das Bürgertum und dann gibt es den Adel und so etwas. Man macht den Knick, man macht es so, weil das halt so üblich ist. Es ist alles weg. Die Könige haben sich verzogen und eine neue Gesellschaftsordnung, eine Demokratie ist im Kommen. Aber sie ist ja nicht etwas plötzlich Neues. Sie ist zwar in der Form neu, aber es sind doch die alten Menschen, die Jugendlichen, die nach 4 Jahren Krieg mit 22, 23, wenn sie es überlebt haben, aus dem Krieg kommen. Es sind doch die anderen, dieselben Menschen, die vorher für Kaiser und Volk gestorben sind und nun neues Terrain entdecken, auf neuem Terrain sich bewegen müssen. Die Geschlechterfrage ist völlig neu ins Spiel gekommen. Wer Mann war, wer Frau war, das war davor klar. Der Mann ist derjenige, der das Geld verdient, der die Arbeit verdient, der das Äußere entsprechend richtet, der für den Unterhalt sorgt, für seine Hände Arbeit in den Fabriken, in den anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Und die Frau ist diejenige, die zu Hause das Wohlbefinden dafür sorgt, die die Kinder erzieht und so. Aber durch diesen Weltkrieg hat sich da etwas verändert. Wiederum die Fähigkeit, der Mensch definiert sich, Mann und Frau, und das ist auch etwas Neues, definieren sich immer mehr über die materiellen Möglichkeiten. Die Frau kann doch genauso an der Maschine arbeiten. Die Frau kann doch genauso die Waffe bedienen. Die Frau kann doch genauso die Eisenbahn fahren. Die Frau hat doch genauso die Fähigkeiten, ja, wie ein Mann, auch wenn vielleicht die Physiognomie unterschiedlich ist, dass der Mann einen anderen Körperbau hat, dass er eine andere Form der Muskulatur hat, dass er auch Mann und Frau unterschiedlich sind in der Art und Weise, Gedanken zu haben, beziehungsweise zu denken, dass es da einen Wesensunterschied sind, gleiche Würde, aber bei Unterschiedlichkeit, das ist in den Hintergrund getreten. Der Mensch definiert sich als jemand, der über seine Leistung, sein Sein, seine Wirklichkeit bestimmt. Und plötzlich stimmen dann diese Geschlechterrollen scheinbar nicht mehr. Die Frau definiert sich, der Mensch definiert sich nicht mehr über das biologische Sein, sondern der Mensch macht sich sein eigenes, seine eigene auch Geschlechterrolle. Ja, dann bin ich vielleicht ein bisschen mal Mann, dann bin ich ein bisschen mal Frau. So wie ich das gerade in meinem Finden habe, dass da auch wieder etwas schief liegt, das sollte eigentlich einem jeden klar sein. Aber diese säkulare Blase, die uns immer mehr umhüllt, die hat sich so sehr auf dieses festgelegt, dass anderes kaum noch möglich ist. Eine säkulare Blase, die das Meer, den Geist, die Seele nicht mehr für notwendig hält, beziehungsweise einfach ausgestrichen hat. Der Mensch, auch in seiner sozialen Geschlechterrolle, definiert sich selbst. Stürmische Zeiten. Familie wird neu definiert. Familie ist Zusammenschluss von verschiedenen Personen. Es braucht nicht mehr Mann und Frau sein, das kann auch Mann und Mann sein und Frau und Frau. Eine Veränderung, eine ganz neue geschichtliche Herausforderung, in der wir stehen. Und dann Orientierung zu finden. Orientierung, wer sind wir wirklich? Und dazu hilft uns auch diese Zeit der Verinnerlichung, diese Zeit, die uns jetzt gegeben ist. Läuft alles so weiter? Oder schauen wir mal nach dem inneren Menschen, nach seiner Seele, nach seinem Meer des Lebens? Vielleicht ein ganz einfacher Aspekt. Ich hatte gestern mit meinem ersten Praktikumsfahrer gesprochen. Der ist inzwischen 79 geworden, am Tag des heiligen Gregors des Großen, also am 3. September. Ein ganz toller Pfarrer, ein gutes Vorbild für mich. Ja, und auch einer, der immer sportlich war, also der gewandert ist, der ganz unheimlich viele Reisen gemacht hat, nach Israel Pilgergruppen begleitet hat. Der so körperlich, als ich ihn erlebt hatte, keinerlei Probleme hat. Tja, der Körper hat funktioniert. Der Körper hat das gemacht, was der Geist wollte. Inzwischen hat er ein Problem mit seinem Augenlicht. Seit einigen Jahren wird das immer schlechter. Und er war bei verschiedenen Ärzten, verschiedene Untersuchungen hat er durchführen lassen. Und die haben gesagt, also, ja, da können wir nichts machen. Da müssen Sie sich mit abfinden. Okay. Es funktioniert nicht mehr so. Obwohl der Geist willig ist, aber ist das Instrumentarium, der Leib, nicht mehr so in der Lage, so richtig zu funktionieren. Jetzt kam jetzt noch etwas dazu, dass er auch mit seinen Genen jetzt Schwierigkeiten hat, manchmal Gleichgewichtsstörungen hat. Er sagt, es ist doch wirklich zum Weglaufen. Aber er sagt, das gehört aber doch dazu. Diese Veränderungen gehören dazu. Das Loslassen können von bisherem gehört dazu. Das Sterben gehört dazu. Er ist einer, der sehr dem heiligen Franziskus als Vorbild hat. Er hat auch viele Reisen nach Assisi gemacht. Und da ist dieser Franziskus mit seinem Sonnengesang, wo er dann schön sagt, du Bruder Erde, du Bruder Mond, der Mensch eingebunden in diese Gesamtheit eines Schöpfungs, eines Kosmos, einer Ordnung, einer wohlgeordneten Zueinander von dem Irdischen, vom Göttlichen. Und da spielt der Tod auch eine Rolle. Du leiblicher Tod, du Bruder Tod. Der Tod ist mein Bruder, ist nicht mein Feind. So wie wir es eigentlich so in unserem inneren Gefühl haben. Weg damit. Will nicht. Den Tod als Bruder zu sehen. Das Nachlassen der eigenen Kräfte und Möglichkeiten als Bruder zu sehen. Als Teil meiner Selbst zu sehen. Meines eigenen Selbstverständnisses zu sehen. Und damit auch eine Beruhigung, alles selbst machen zu müssen. Das Leben eben als verdankt, als Chance zu sehen. dankbar für diese Möglichkeiten zu sein und damit aber auch gleichzeitig zu sagen, ja, es gibt wieder Neues, ausrichten auf das, was jetzt ansteht, statt dem immer hinterher zu laufen, was früher mal war. Immer wieder dieses, was früher mal war, das war doch besser. Wenn man genau hinschaut, war es gar nicht so. Der Mensch hat eine Sehnsucht, und das kommt dann in der Bibel vor, immer wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückzulaufen, statt das Mögliche zu sehen. Mose schlägt an den Felsen, da kommt Wasser raus. Die Menschen wollten Wasser haben. Es kommt Wasser. Sie wollten was zu essen haben. Fleischtöpfe Ägypten waren viel besser. Nee, war gar nicht so. Aber im Gefühl war das doch besser. Und da, ja, da fallen die Wachteln vom Himmel und Brot vom Himmel wird geschmissen. Der liebe Gott sorgt an Seele und Leib. Das finden die auch ganz schön. Und dann ist ihnen das überdrüssig. Immer dasselbe. Ist doch blöd. Wollen nicht immer Kuchen haben. Ja, das ist so diese menschliche Dimension, die uns ja letzten Endes nicht wirklich glücklich machen lässt und die keinen Fortschritt, kein Wachstum der inneren Persönlichkeit zulassen möchte. Wo der Mensch meint, er könne alles und er habe alles in seinen Händen, wird ihm das brutalerweise aus den Händen gerissen. Das ist eine Wirklichkeit unseres Lebens. Und das ist jetzt eine Wirklichkeit, die mit diesem Corona nicht nur den Einzelnen betrifft, sondern die Gesamtheit betrifft. Ist wirtschaftliche Prosperität das höchste Gut, dem wir nacheifern? Oder müssten wir nicht vielleicht da mal nachsteuern? Nachhaltigkeit. Überlegen, müssen wir denn ständig per Amazon uns irgendwas zukommen, zuschicken lassen? Bedürfnisbefriedigung ist das eine, aber Bedürfnisweckung, in dieser Blase stecken wir ja. Bedürfnisweckung, um das Transzendentale, das Transzendente, das in uns ja lebt, zu befriedigen, zuzuhauen, auszuhalten, dass es eben auszuhalten, diese Spannung, nicht gleich alles zu haben. Wir drücken heutzutage, es ist fast selbstverständlich, wir gehen an den PC, drücken ein paar Tasten und haben dann unsere Kreuzfahrt für das nächste Jahr, die Kabine reserviert, den Tauchlehrer reserviert, den Ausflug reserviert. Gleich sofort muss es sein. Wenn nicht in 24 Stunden das Paket da ist, dann kriegen wir die Krise. Ja. Aushalten, dass es mal nicht so geht, ist doch vielleicht was viel Besseres. Muss ich das unbedingt haben? Brauche ich das? Oder sollte ich mich nicht vielleicht mal zurückziehen auf das Vaterunser? Auf das Gegrüßet seist du, Maria. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen fromm. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Die Lieblingsbeschäftigung des lieben Gottes zu sein. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Lieblingsbeschäftigung des lieben Gottes und alles tut er aus Liebe, durch Liebe, für Liebe. Pater Kentnich nennt das Weltgrundgesetz der Liebe. Das Weltordnungsgesetz. Aus Liebe, durch Liebe, für Liebe. Diese Welt in seiner Ordnung zu sehen. Ihm wirklich es zuzutrauen, dass er auch das in den Händen hält. Dass er auch das bewerkstelligen kann. Ja, er hat den Tod überwunden. Indem er alles von sich gelassen hat. Indem er seine ganze Macht aufgegeben hat. Der Philipperhymnus sagt das. Er, der wie Gott war, der Gott ist, ist in unsere Niedrigkeit gegangen. Er hat unsere fleischliche Natur, unsere Vergänglichkeit angenommen, um allen alles zu werden und damit allen Gott nahe zu bringen. Gott wieder spürbar werden zu lassen. Er hat sich selbst erniedrigt, um so der Erniedrigten, der Verdemütigten, der zerstörten Schöpfung, die zerstörte Schöpfung, die aus den Bahnen gerissene Schöpfung wieder in das Ursprung, in die ursprüngliche, in diesen Kosmos Gottes zurückzuführen. Gott entäußert sich seiner Macht, gibt sich dem Tod, dem Widersacher anheim, zahlt das Löse, den Lösepreis, damit wir frei sind. Frei von dieser Angst, alles selbst machen zu müssen. Frei von der Angst vor dem Tod. Ja, der Bruder Tod, er gehört zum Leben. Wie das Schlafen, das Essen, das Trinken, das sich freuen, das Traurigsein und auch das Leiden und die Krankheit. Also alles Dinge, die wir bisher eigentlich ja gerne weggedreht haben, die wir so bisher nicht mehr wollten. Ich schaue gerade mal auf einen Text, den ich teilen wollte mit Ihnen, aber wie das ja immer so ist, das ist immer so eine Sache. Ja, also, dann ist das, ja, also in Christus neue Schöpfung zu sein. Er in Christus ist das Menschsein in seiner Fülle uns geschenkt. Ist er der Herr der Geschichte. Und dazu schreibt Pater Kentnich im Oktoberbrief 1949 als Hoffnungszeichen: In Christus löst sich jede Tragik im Leben und Zeitgeschehen. Von Tragik spricht man, wenn schwache Menschenkraft mit stärkeren, höheren Mächten in Konflikt gerät und dabei so zusammenbricht, dass aus der Niederlage reicher Segen fließt. Der Theologe sagt dafür in unserem Fall: In Christus wandelt sich das Geheimnis der Bosheit in das Geheimnis der Gnade. Die übermächtigen Kräfte, die durch die Sünde aus der Unterwelt ausgebrochen sind, die seit Adams Fall aus dem Inneren des Menschen stürmisch hervorquellen und aus empörten Naturkräften Tod und Verderben speien, um den geschwächten, erbsündlich belasteten Menschen niederzuzwingen, erhalten in ihm, in Christus, eine lichtvolle Sinndeutung und deren sieghafte Bemeisterung. Die Sünde hat den Menschen von Gott gelöst. Der Sünder will sein eigener Gott sein, jedenfalls sich unabhängig von seinem Schöpfer und Gebieter, von seinem Herrn und Meister machen. Dieser Abfall bedeutet einen vierfachen Verfall, Auflösung der innerseelischen Harmonie, Zusammenbruch der souveränen Herrschaft über die Kräfte der Natur und der Unterwelt, Verlust eines gesicherten Heimatbewusstseins. Die seelischen Fähigkeiten haben ihre Harmonie verloren. Und in Christus wandelt sich dieses so Negative in das Geheimnis der Gnade. Gott in Jesus steigt hinab, gerade in dieses Zerstörerische, nimmt es an, den Bruder Tod, wandelt dieses Nichts, diesen Abgrund, diesen höllischen Abgrund in einen Weg, der zum Leben führt. Ja, ich hatte noch mehr vorbereitet, aber wie das ja immer so ist, man hat etwas, ich habe etwas vorbereitet und dann kommt etwas anderes dazu. Ja, ich hoffe, damit einen Lichtblick gestellt zu haben. Am Anfang habe ich gefragt, wie geht es Ihnen? Was haben Sie? Wo ist Ihre momentane Stimmungslage? Was wünschen Sie sich? Was befürchten Sie? Wo haben Sie vielleicht schon Ansätze gefunden, vielleicht das eine oder andere doch zu verändern? Den Blick, die Blickrichtung zu verändern. Eine neue Perspektive einzunehmen. Geschenkt und verdankt zu sein, zu dürfen. Das ist ja auch ein Dürfen. Ich bin verdankt, ich brauche eben nicht alles. Ich habe nicht alles. Brauche nicht alles machen. Brauche nicht immer die Zügel in der Hand halten. Nein, Ich bin gehalten durch den, der mich hält und der mich durch seinen Tod in sein neues Leben, das er beim Vater hat, zurückführt. Wir sind aus dem Paradies rausgeflogen, er holt uns wieder zurück. Und das sollte uns Zuversichtsquelle, Hoffnungszeichen sein, auch diese Krise als Chance zu benutzen, den lieben Gott hinter der Corona zu sehen. Oder mit anderen Worten, wenn wir es schönschildig sagen, der lieben Gottesmutter, der dreimal wunderbaren Mutter, Königin und Siegerin, die Krone zu schenken. Ja, du, hilf uns in unserer Schwachheit, richte du uns auf. Du bist es, die in Christus die Erste ist, die diese neue Liebe, die sich weiß als geliebtes Geschöpf, zu empfinden und das den anderen uns weiterzugeben. Aus ihren Augen, aus ihrem Mund, mit ihrem Herzen zu lieben und zu sehen. Ja, damit möchte ich an dieser Stelle mal wieder Schluss machen und ich danke Ihnen, dass Sie die Geduld aufgebracht haben, bei dem dritten Vortrag unserer Trilogie dabei zu sein und ich hoffe, dass Sie nicht eingeschlafen sind. Das hätte ja auch sein können. Und wenn es ist, dann ist es auch so. Das gehört eben auch dazu. Also vielen Dank und im Liebesbündnis verbunden und auf weitere, ja, vielleicht Begegnung auch im Konkreten, bei den Exerzitien im November für die Erzdiözese Freiburg, auf der Liebfrauenhöhe im Dezember, wenn es denn Gott so will, oder im Januar in Audendorf. Dankeschön.